Manchmal ist es ja so eine Sache, wir waren gestern mit der Jugend wandern. Übrigens in dem Zusammenhang, der Benjamin war auch dabei, also der, der in der Technik sonst ganz regelmäßig dabei war. Er hat mir heute Morgen extra aufgetragen, ich soll euch herzliche Grüße sagen. Er ist gerade in Hannover und bereitet sich auf den Flieger nach Barcelona vor, weil die eine Klassenfahrt dorthin machen. Und deshalb kann er heute hier nicht Technik machen. Aber gestern war er mit beim Wandern, genauso wie die Kim. Kim, bist du da? Jo, da hinten. Und der Sven und ich und so waren wir unterwegs gewesen. Und der Mischa, genau, den sehe ich gerade gar nicht. Ah, da, ja, hi. Jo, wir waren unterwegs wandern und beim Wandern ist es wichtig, dass man ja, wenn man unterwegs ist, ein Ziel vor Augen hat. Also für uns, wir gehen gerade den Klosterweg mit der Jugend ab und da hatten wir halt das Kloster Wöltingerode als letztes Ziel von Goslar aus. Ne? Dazwischen ist ja noch das Kloster Grauhof und dann eins weiter, bitte? Ja, Riechenberg heißt es eigentlich. Und dann halt eins weiter ist das andere. Unser Ziel damals gewesen. Im Leben, wenn man unterwegs ist, braucht man auch Ziele vor Augen. Und da gerade in der Jugendzeit überlegt man sich, was kann denn so ein richtiges Ziel sein für mich? Vorbilder nennt man dann solche Ziele. Ich fand zum Beispiel den rechten Typen hier eine Zeit lang cool. Kennt ihr den? Das ist Bill Gates, als der noch jung war. Und zwar, der hat auf den Terminals der Schule Programme geschrieben, die dann ein Großcomputer, 1970 war das noch so, dass man nicht seinen Computer selber am Tisch hatte, sondern nur etwas, was dann so die Befehle hinschickte und dann kriegte man irgendwann Antwort von denen. General Electric hat es denen zur Verfügung gestellt. Die hat der die Sachen dann ausgeführt. Und ich fand das spannend, insbesondere, dass der es geschafft hat, dann die Sache so zu hacken, dass er besonders viel Zeit auf dem Großrechner gekriegt hat. Das hat ihm dann die Sommerferien über eine Sperre eingefahren. Er durfte nicht mehr an die Terminals rangehen, weil er da einfach den anderen Leuten die Rechenzeit weggenommen hat für sich. Aber danach haben sie ihn dann eingestellt und ihn dafür, ich glaube sogar bezahlt, dass er guckt, ob noch andere Lücken im System sind. Also insofern hat er da in diese Richtung angefangen. Ich kannte diese Terminalzeit nur als kleines Kind. Ich war mal in der Forschung und Entwicklung von VW da an so einem Terminal von so einem Großrechner. Da kam man ja damals nicht so einfach ran. Und dann alle Zeit, die ich hatte, habe ich dann nur so ein kleines Hallo-Welt-Programm schreiben können. Also das, was so ein Programmierer halt macht, wenn er nichts machen kann, außer mal eben das Ding auszuprobieren, dass mir das dann immer auf dem Bildschirm wiedergab, Hallo-Welt. Ich fand das spannend. Auch wie er mit so ein paar Programmideen da eine riesige Weltfirma aufgebaut hat. Windows ist ja das bekannteste davon. Ähnlich auch Linus Torvalds, dem Erfinder von Linux, den fand ich auch spannend. Der wollte sich eigentlich auch nur so ein Terminal-Programm schreiben und hat dann festgestellt, dass seine Maschine, die er hat, das Programm, was den Speicher verwaltet und sowas, war alles irgendwie schrottig und dann hat er es einfach neu geschrieben und daraus ein Betriebssystem entwickelt, das ist das Hauptteil des Computers, was mittlerweile auf den meisten Servern der Welt läuft, Linux. Darunter bekannt, die meisten von euch tragen das sogar in ihrer Tasche mit bei sich, weil sämtliche Handys im Grunde, wenn da Android draufsteht, steht Linux dahinter. Also ist eigentlich die Grund dafür. Fand ich cool damals. Waren meine Vorbilder damals ziemlich toll, aber wenn ich mir das angucke heute aus der Sicht, die haben auch ihre Schattenseiten, sowohl der Bill Gates als auch der Linus Torvalds ist dafür bekannt, dass die richtige Wutausbrüche hatten und für ihre Mitarbeiter nicht unbedingt angenehme Arbeitskollegen waren oder Chefs waren. An der Stelle mit ihnen zusammenzuarbeiten sollte nicht einfach gewesen sein. Um ehrlich zu sein, ich persönlich habe mich auch anders entwickelt. Also von Linus hieß es, dass ihm ein Zimmer mit Computer reichen würde. Seine Mutter hat wohl schon Angst gehabt, ob der jemals heiraten würde, weil der immer nur sich in sein Zimmer zurückgezogen hat vom Computer und daran gesessen hat. Ich persönlich habe auch die Natur geliebt und das pfadfinderische Element, das Überleben in der Wildnis, So habe ich auch ziemlich gerne in der Jugend Jungscha gemacht. Das ist so ähnlich wie Pfadfinder gewesen. So mit Kindern zwischen 8 und 14 Jahren auf Zeltlager fahren, in der Wildnis halt irgendwelche Sachen auszuprobieren, Feuer machen und solche Geschichten. Hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht. Also mir hat nicht ein Zimmer gereicht, wo ein Computer drin stand, um da etwas zu tun. Und schon früh wusste ich dann, das ist zwar cool, was die machen, aber es ist nicht mein Leben. Ich habe sehr viel Leidenschaft für die Geräte auch entwickelt und da reingesteckt. Aber mein erster selbstgeschriebener Editor, den ich gemacht habe, der war finanziell ein Flop. Ich habe sogar in einer großen Computerzeitung dafür eine Annonce geschrieben, aber keiner wollte den haben. Das hat also nicht so funktioniert wie bei Bill Gates. Und meine späteren Entwicklungen, eine Fuhrpark-Abrechnungssoftware, die ich für meinen Schwiegervater geschrieben habe, die hat auch nie seinen Computer wirklich verlassen. Insofern geschäftstüchtig war ich in dem Bereich nicht so wirklich. Auch eine Datenbank für Gemeinden waren alles nur Gratisprojekte, die da liefen. Also irgendwie so ganz habe ich meinen Vorbildern da nicht nacheifern können. Ja? Das war toll, war auch eine große Leidenschaft von mir am Anfang meines Lebens. Aber um ehrlich zu sein, aktuell programmiere ich jetzt gerade, letzte Woche habe ich, glaube ich, gar nichts programmiert. Gelegentlich mache ich mal etwas, aber meine Zeit geht meistens, weiß gar nicht, nicht nur letzte Woche. Ich habe jetzt, hätte ich mal bei der Vorbereitung mich drum kümmern sollen, weil ich das letzte Mal was programmiert habe, kann auch schon einen Monat her sein oder so. Das Letzte, was ich gemacht habe, war in so einen kleinen Router da was reinzuschreiben, dass der sich so verhält, dass meine Geräte immer denken, sie wären zu Hause angeschlossen. Also als wir im Urlaub waren, habe ich das dort mit dem System dort verbunden und dann haben alle meine Geräte, Handys und sowas gedacht, sie wären zu Hause im Netz und dann ging das viel einfacher, musste man die nicht auf das System des Ferienhauses umstellen, sondern umgekehrt. Da habe ich mal was programmiert gehabt, aber ansonsten war cool, sowas zu machen und sowas zu haben, aber es ist nicht mehr so erfüllend für mich, wie das mal war und der Stellenwert wie früher. Da habe ich nicht programmiert, um des Programmierens willen, um die Geräte auseinanderzunehmen, so wie ich das in meiner Jugend gemacht habe. Beim C64 konnte ich euch genau sagen, an welchem Pin man da was anlöten kann, damit der noch schneller lief oder noch anders lief und man noch besser was machen konnte. Heute ist das nicht mehr so. Die große Leidenschaft fehlt da eben und auch die Geschäftstüchtigkeit, daraus eine echte Firma zu machen. Aber auch wenn ich mir Bill Gates heute angucke, dann sehe ich, dass der sich auch verändert hat. Programmieren scheint auch nicht mehr so sein Ding zu sein. Der ist ja unter die Philanthropen gewandert und arbeitet ganz viel daran, sein Geld für gemeinnützige Zwecke auszugeben. Also kümmert sich insbesondere um die Bekämpfung verschiedener Krankheiten und Impfungen und solche Sachen. Die Firma Microsoft hat er irgendwann aufgegeben, die hat auch unter ihm dann nachher viel verpennt gehabt. Also man muss ja sagen, die haben mal ein Betriebssystem für ein Handy entwickelt, das ist gefloppt. Ich weiß nicht, wie hieß das noch? Windows Mobile heißt es, glaube ich. Kennt keiner heute mehr, dass es das mal gab. Und halt, weil das Internet hat er insgesamt mehr oder minder verschlafen gehabt, auch den Linux-Trend. Apple scheffelt damit, dass die Linux nutzen, iOS basiert auf Linux, scheffeln die Milliarden und Windows arbeitet immer noch mit seinem eigenen System. Jetzt die dritte Nachfolgerin oder vierte Nachfolgerin von ihm, die hat endlich sich überlegt, dass sie bestimmte Sachen im Cloud-Bereich unter Linux laufen lassen. Bill Gates ist eben auch nicht mehr der, der mal war. Wie ist das so im Glauben, wenn man da vorankommen will? Was ist das mit den Vorbildern? Gott will so ein Vorbild ja für uns sein und da heißt es dann in der Bibel, in 1. Petrus 2, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. 1. Petrus 2, Vers 21. Leute, die Jesus neu in ihrem Leben entdeckt haben, die sind leidenschaftlich unterwegs. ich weiß nicht, kennt ihr noch das Buscafé Volle Kanne? So manche, die alte Baptisten sind, wissen das. Früher in meiner Jugendzeit, ich war damit unterwegs gewesen, haben wir das auf irgendwelche Marktplätze gestellt und den Leuten einen Kaffee angeboten, die eingeladen in dieses Buscafé. Das war so ein Bus, der als Café ausgebaut war, waren noch Stühle drin, dass man ein bisschen was da vorstellen konnte. Natürlich haben wir vorher von der Stadt uns immer die Erlaubnis geholt. Und dann haben wir mit den Leuten über Jesus geredet und denen von Jesus erzählt. Oder ich erinnere mich daran, wie wir ein Parallelgebet zu einer Evangelisation hatten. Da lief in der Stadthalle in Braunschweig eine große Evangelisation. Viele Leute kamen dahin und da gab es dann dazu, in einem der Nebenräume haben sich Leute getroffen, die ganze Zeit für diese Veranstaltung gebetet haben. Parallelgebet. Ne? Dann war da ein Zusatzabend. Ich saß da auch mit anderen Leuten und ich war so der Jüngste, glaube ich, in der Gruppe, die dort saßen. Und dann hatte ich so den Eindruck, wir sollen für 25 Leute beten. Ne? Und habe das so gesagt, hey, was haltet ihr davon? 25 Leute wollen wir heute für beten, dass die Jesus neu kennenlernen und ihm ihr Leben übergeben. 25, einer meinte dann dazu so im Gebet, da hörte ich, wie der an der Zahl gezweifelt hat, Herr, du hast gehört, dass hier um 25 geredet wurde, wir bitten dich darum, dass du doch Menschen und so, ne, merkte ich, okay, ne, aber ich habe dafür gebetet und es passte dann auch. Übrigens, wenn ich vorher gewusst hätte, wer da alles saß, hätte ich mir nicht sowas zugetraut. Das waren nämlich die ganzen Pastoren aus den umliegenden Gemeinden, die alle, es war ja der Zusatzabend, da waren die Veranstaltungen gelaufen, die Planungen von denen waren durchgelaufen, die haben dann in ihrer Gemeinde rumgefragt, hey, wer will zum Parallelgebet gehen? Keiner, na gut, dann gehe ich da hin. Ne? Und dann saß ich da so mit den ganzen ehrwürdigen Pastoren. Wenn ich es vorher gewusst hätte, ich hätte da nicht einen Satz gebetet, aber so habe ich da fröhlich mitgebetet und auch so diese Zahl gesagt. Und das Witzige war, der Herr hat dem zugestimmt und hat gesagt, klar, Dirk, ich schenke dir 25 Leute und hätte ich vorher gewusst, dass an den anderen Abenden sich auch immer nur 10 oder 11 Leute da bekehrt haben, ne? Einmal waren es glaube ich 12, ich hätte nie um 25, da hätte ich gesagt, Gott, 25 ist doch verrückt, ne? Dafür bete ich doch hier nicht, aber das war so die Leidenschaft dort zu sagen, hey, 25 Leute, dafür möchte ich gerne beten. Und der Herr hat es geschenkt. 25 Leute haben sich an dem Abend tatsächlich bekehrt, laut der Zettel, die dort dann immer ausgeführt wurden. Ja, es sind tolle Geschichten, die man da so erzählen kann. Und ich weiß von einigen von euch, die haben mir auch schon erzählt, dass ja, in der Jugend, da lief alles so richtig gut und da hat das richtig schön geflutscht. Und da haben sie kleine Jugend angefangen und dann ist die riesengroß geworden und alle möglichen Geschichten in diese Richtung. Aber was ist aus dieser Leidenschaft geworden? Wie hat sich das Ganze entwickelt? In der Bibel lese ich von einem leidenschaftlichen Gott, der hat sich in diese Welt investiert. Der hat sich an die Menschen investiert, sie so leidenschaftlich geliebt, dass er Jesus auf diese Erde sandte, der für uns sogar gestorben ist. Und von dem möchte ich jetzt Nachfolger sein. Er ist mein Vorbild. Ihm möchte ich nachfolgen in seinen Fußstapfen. Schaffe ich das? Wie soll das funktionieren? Ich meine, Jesus, der hat nie programmiert, der hat auch nie Freizeiten organisiert. In dem Sinne, der hat keine Firma gegründet, wenn man jetzt von den Landeskirchen absieht, die ordentlich Geld umsetzen, zum Teil zumindest. Gerade mit Immobilien ja riesige Vermögenswerte haben, die sie aber nicht richtig nutzen können. Also wenn man davon absieht, dass das eine Firmengründung sein könnte, und er selber war ja da auch lange Zeit noch vorher gewesen, dann hat er nichts in die Richtung gegründet. Und andersrum, Bill Gates hat sich ja auch geändert im Laufe der Zeit. Wie ist das mit Gott? Im Leben habe ich dann erlebt, dass Gott auch Gebete nicht beantwortet, dass Gott irgendwie nicht gehört hat. Hey, da war ich als junger, begeisternder Christ, ne, begeisterter Christ, habe Pfingstlager durchgeführt, war da auch Lagerleiter, das heißt der Gesamtverantwortliche von den Dingern. Die hatten, da haben wir 8- bis 14-jährige Kinder gehabt, rund 300 auf so einem Lager. Und dann wusste ich, das ist jetzt mein letztes Lager, danach gehe ich Theologie studieren, bei dem ich dabei bin. Herr, schenk doch nochmal so ein richtig sonniges Lager. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Heute scheint ja fast immer die Sonne. Aber damals war das so, dass man zu Pfingsten damit rechnen konnte, dass es auch regnet. Und wir hatten schöne sonnige Lager gehabt, wo das Programm so richtig funktioniert hat. Und dann habe ich für dieses Lager gebetet und habe gesagt, Herr, es ist mein letztes Lager. Das könntest du doch schenken, dass wir keinen Regen auf dem Lager haben. Und was war? Ein Tagesordnungspunkt mussten wir streichen, einen Nachmittag, weil es geregnet hat. Herr, was soll denn das? Da investiere ich so viel Zeit in dich hinein, so viel Leidenschaft, kümmere mich drum. Und dann kannst du nicht einen Tag mal, ne, 20 Jahre später machst du das ständig, die Wolken dicht halten, dass es nicht regnet. Und auf diesem Lager musste es an dem Tag regnen. Ja, wir haben das Programm umgestellt, wir haben auch was hingekriegt. Und es ist auch sicherlich gut gewesen und für die Kinder war es dann, ja, war eigentlich auch gut gewesen. Aber könnt ihr euch vorstellen, für mich war das eine schwere Enttäuschung, dass mein Herr mir nicht auf diesem Lager, wenigstens alle meine Lager, wo ich Lagerleiter war, haben wir irgendeinen Programmpunkt umstellen müssen, weil es immer irgendwie geregnet hat. Und ein Lager wollte ich mal endlich haben, dass es nicht regnet, passierte trotzdem. Irgendwie blöde an der Sache. Hey Gott, interessieren mich meine Gebete überhaupt? Was ist denn da los? Ich habe auch bei Menschen schon um Heilung gebetet. Etliche sind gesund geworden. Bei mir hat auch schon der Arzt mal richtig ernsthaft geguckt und hat gesagt, hier, das, was Sie da haben, die Sarkoidose der Stufe 3, das können wir hier nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also einerseits schon, weil es ist eh nicht heilbar. Und auf der anderen Seite aber, es führt zum Tod. Und Tod durch Ersticken nach ein paar Jahren ist da eigentlich üblich, weil die Sarkoidose die Lunge halt zersetzt. So langsam, ja, da bilden sich Bläschen auf den Lungeninnenwänden, so hat er es mir erklärt. Und man weiß gar nicht, woher die kommen. Sind einfach da und verbreiten sich und irgendwann ist die Lunge zu und dann kriegt man halt keine Luft mehr. So funktioniert das bei der Sarkoidose. Bei mir war es so, Gott hat es geheilt, also hat Heilung geschenkt, ist vorhanden. Ja, heutzutage guckt man sich sowas ja systematisch an und weiß, es gibt immer einen bestimmten Prozentsatz an Spontanheilungen. Bei Stufe 3 ist der schon relativ gering geworden, aber es gibt sie, die dann spontan heil werden. Jetzt alle 2 Jahre wird meine Lunge untersucht und die Feststellung war beim vorletzten Mal, dass man sehen kann, wo sich das zusammengezogen hat, also so vernarbtes Gewebe hat der das genannt, wo sich das zusammengezogen hat, also eigentlich alles weg. Und beim letzten Mal haben die gar nichts mehr davon gefunden, scheint also selbst das so klein geworden zu sein, dass das nicht mehr aufgefallen ist. Also Halleluja, preis den Herrn, da hat er was getan. Aber auf der anderen Seite habe ich, bevor ich hierher gekommen bin, in Worms noch für Leute gebetet, dass die gesund werden und die sind nicht gesund geworden. 2 von denen sind verstorben danach, weil sie Krebs hatten. Ein Bruder, mit dem ich gerne zusammengearbeitet habe, auch wenn er nicht immer der einfache Kerl war und in der Gemeinde sehr unterschiedlich über ihn gedacht wurde, aber herzensgut war, der hat Krebs gehabt. Und als ich jetzt hier in Goslar war, wurde mir erzählt, ja, mittlerweile ist er auch verstorben. Gott hat ihn nicht geheilt. Da stellt sich die Frage, ist das so wie bei Bill Gates, dass Gott sich geändert hat? Man erlebt doch im Laufe seines Lebens, dass Gebete unbeantwortet sind, Gott hört irgendwie nicht alle. Hey, interessieren dich meine Gebete überhaupt? In der Bibel steht, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. In Hebräer 13, Vers 8. Er ist nicht derjenige, der sich geändert hat. Er ist geblieben. Also ist die Frage an mich, bin ich zu alt, zu abgeklärt? Wie gehe ich denn dann mit solchen Misserfolgen im Leben auch um? Werfen wir dann den Glauben weg und sagen, nee, das passt nicht mehr? Werfe ich sozusagen meine Vorbilder weg? Nein, bei meinen Vorbildern mache ich etliches doch immer noch gerne wie sie, aber ich bin eben nicht so wie meine Vorbilder. Programmieren ist ein Hobby von mir, eher noch weniger. Mache es gerne, aber jetzt mittlerweile nicht mal mehr zum Zeitvertreib. Dafür habe ich zu viele Projekte, die echte Aufgaben sind und gelöst werden müssen in meinem Leben. Ich glaube, das gibt es auch im Glauben. Wir glauben immer noch, aber die Leidenschaft fehlt. Und jetzt wird es gefährlich, wenn die Leidenschaft für Jesus fehlt. Wie soll ich dann in seinen Fußstapfen gehen? Wenn ich aufgebe, Jesus ähnlicher werden zu wollen, dann wird mein Glaube auch bestenfalls nur noch zu einem Hobby. Im schlimmsten Fall ist er dann sogar nur noch eine Hülse, die irgendwie innen leer ist. Die Frage bleibt also, wir sind doch von ihm berufen, da auch Christus für uns gelitten hat, ein Vorbild, er uns hinterlassen hat, dass wir ihm nachfolgen sollen in seinen Fußstapfen, wie es in 1. Petrus 2, 21 steht. Wenn Jesus mein Vorbild ist, wie soll ich ihm dann nachfolgen? Wisst ihr, die gute Nachricht ist, Jesus nachfolgen, ihm ähnlicher werden, das kann eigentlich jeder. Das ist unabhängig von deiner Geschäftstüchtigkeit, unabhängig von deinen Programmierkenntnissen und noch viel unabhängiger von deinen Talenten. Denn Jesus nachfolgen ist mehr als einen Menschen nachzumachen, zum Vorbild zu nehmen. In der Bibel wird das so beschrieben. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Matthäus 16, Vers 24. Wenn ich Linus Torvalds frage, wie ich auch so programmieren kann wie er, wird er sagen, als erst musst du Interesse zeigen, immer tiefer einsteigen, einfach dich nicht zufrieden geben und loslegen und dabei an dich selber glauben, dass du es schaffen wirst. Oder wenn ich Bill Gates fragen würde, hey, how can I be such a good programmer as you are, wird er mir sagen, als erstes sollst du mal richtig Englisch lernen und dann guckst du dir auch an, wie man programmiert, wie man das macht und schaue, wie andere programmieren und überarbeite das und dann glaub an dich selber, dass du das schaffst. Bei Menschen geht es darum, sie nachmachen, sie imitieren. Aber bei Jesus geht es nicht darum, an sich selber zu glauben, sondern sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Also bei Jesus hängt es nicht davon ab, wenn ich ihm nachfolge, ob ich mir selber glaube, dass ich das schaffe, sondern ob ich an ihn glaube, dass er das durch mich tun kann. Im Korintherbrief beschreibt Paulus das so in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ziel ist, in sein Bild verwandelt zu werden. Diesen Vers habe ich schon in der zweiten Predigt in dieser Predigtreihe verwendet. Dort ging es um Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dass wir keine Diener und Sklaven sind. Heute geht es mir um etwas, was ich damals unterschlagen habe, nämlich vom Geist des Herrn. Also es geht gar nicht, dass mein Wirken, mein Tun im Mittelpunkt steht, sondern es geht darum, dass sein Wirken durch seinen Geist er in mir wirkt. Und die einfache Frage dazu lautet dann, wie viel Raum gebe ich seinem Geist in mir? In dem Vers von heute stand, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Nachfolgen als Selbstverleugnen. Selbstverleugnen hört sich so an wie, ich soll so tun, als wenn ich mich nicht kenne oder als wenn ich kein Ziel mehr habe. Der Gedanke ist völlig falsch, denn ich bin Gott so viel wert, dass er Jesus ja ans Kreuz gegeben hat, dass er für mich gestorben ist. Ich bin ihm nicht egal. Aber richtig ist, ich stehe nicht mehr im Mittelpunkt. Bill Gates hat das irgendwann geblickt, dass er auch nicht der Mittelpunkt von Microsoft ist, dass er es mehr oder minder an die Wand fährt, wenn er immer weitermacht. Linus ist immer noch Chef von Linux, hat sich aber auch schon Auszeiten genommen und merkt, dass das nicht alles immer nur an einem Menschen hängen kann. Selbstverleugnung bedeutet, ich muss zulassen, dass es jemand anders tut. Wie ist das, wenn heute jemand durch die Predigt näher an Gott herangekommen ist, ihn näher erfährt, ihm näher kommt, bin ich es dann gewesen? Oder ist es nicht vielmehr der Geist des Herrn gewesen, der ihn dazu getrieben hat? Sind es meine Stunden, die ich am Schreibtisch zugebracht habe, oder meine Worte hier? Oder ist es nicht vielmehr der Geist, der dich dann antippt und sagt, hey, achte darauf, das ist wichtig für dein Leben. Das ist das, was der Herr von dir möchte. Das ist der Weg, den du gehen sollst. Im Epheserbrief heißt es in Epheser 3, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da steht es ganz genau. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, nach der Kraft, die in uns wirkt. Da ist eine Kraft in uns, die wirkt. Und zwar dieser Heilige Geist, der wirkt da. Und der kann überschwänglich tun, über all das hinaus, als was wir nur verstehen und oder sogar nur erbitten. Es heißt, Gott ist in euch am Werk. Er macht euch fähig. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich bin nicht mehr die Grenze von dem, was Gott tun kann. Also im Klartext, es ist nicht meine Begabung, um die es geht. Es geht nicht um mein Talent. Ist übrigens noch nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, hey Dirk, das war so eine tolle Predigt, du solltest mal Messias werden. Nein, Gott ist es, der ja am Werk ist. Gott ist es, der da was wirkt. Und es ist völlig klar, dass nicht irgendwer ein Messias ist. Wenn ich ihm ganz nachfolgen würde und so richtig so wie er würde, wäre ich ja selber nachher Messias. Aber nein, darum geht es ja gar nicht. Er wirkt durch mich hindurch. Da ist der Messias, der durch mich hindurch wirkt und in die Welt hineinwirkt. Gott ist es, der am Werk ist. Wozu soll ich also jetzt Jesus ähnlicher werden? Eben um den nächsten Schritt zu machen. Was soll denn noch mehr werden? Was bringt mich dazu, um ihm ähnlicher zu werden? Um das herauszufinden, gibt es einen Gedanken, der heißt, was hat Jesus denn motiviert? Wir müssen auf Jesus schauen, auf sein Zentrum schauen, was das Wichtigste ist. Und da gab es einen Moment, da sagte er, ich habe es vollbracht. Da tat sich dann der Himmel auf, der Vorhang im Tempel zerriss als Zeichen, Gott ist für alle Menschen jetzt da. Und dieses vollbracht, was bedeutet das nun? Er ist diesen Weg auf der Erde gegangen, weil er gesehen hat, wie auf der Erde ganz dunkle Geschichten passieren, ganz dunkle Dinge passieren. Menschen erleben Ungerechtigkeit, erleben Krankheit. Und was hat Jesus gemacht? Er hat sich dort eingemischt. Wisst ihr was? Wenn wir beten für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel für kranke Menschen, dann ist das Einmischen. Wenn jemand gemobbt wird, da hineingehen, dann ist das auch Einmischen. Wenn du für ungeborenes Leben bist und sagst, hey, keine Abtreibung, dann mischst du dich auch ein. Und zwar sogar in das Leben von anderen Leuten. In all diesen Dingen steckt dann allerdings die Gefahr drin, und das macht das ein bisschen schwierig. Wenn du für die bist, dann bist du gegen andere, werden manche sagen. Weil du ja nicht mehr deren Sachen unterstützt. Aber ganz im Ernst, wer schweigt, verändert nichts. Da wird nichts passieren. Und so stimmt es, dass sogar jedes Gebet ein Einmischen in diese Welt ist. Jedes Hingehen auch ein Einmischen in dieser Welt ist. Liebe Geschwister, das bedeutet aufbrechen. Aufbrechen bedeutet zu sagen, Jesus, du kannst durch mich hindurch wirken. in dieser Welt. Ich habe kapituliert, weil nicht alle Dinge so funktioniert haben, wie ich es gern gewollt hätte. Aber du darfst durch mich hindurch wirken in der Welt. Und deshalb gehe ich noch hin. Und deshalb bete ich noch. Und da kommen dann manchmal Impulse. Und dann geht es darum, diese Impulse wahrzunehmen, jemanden anzurufen, Schritte zu gehen, konkrete Wege zu gehen und dann festzustellen, Gott wird handeln, weil er eben die gleiche Leidenschaft hat, wie er auch früher gehabt hat und das eben heute erlebbar machen möchte. Er ist kein Vorbild, dem ich nacheifere, sondern er ist ein Vorbild, das mich ausfüllen darf, das mit mir Wege gehen darf. Denn Glaube, liebe Geschwister, ist nicht ein Hobby. Es geht darum, einen Unterschied zu machen und sich ganz vom Herrn ausfüllen zu lassen. Amen.